Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt unter uns bist, dass der Mann meines Vertrauens nicht Manfred an der Seite ist, sondern dass du hinter uns stehst und dass das, was wir jetzt als Gedanken weitergeben, dass es auch deine Gedanken sind, besonders deine Gedanken für jeden hier in diesem Raum, aber auch für Manfred und mich. Stärke uns mit deiner Botschaft, auch heute Morgen. Amen. Gelber Gebetszettel, August. Für was wird heute gebetet? 11. August, Gottesdienst. Wenn es also irgendwie nicht klappt, dann überlegen Sie mal, ob Sie heute Morgen gebetet haben für Gottesdienst. Ja, das fiel mir so letzte Woche ein, als ich hier auf den Gebetszettel guckte. Keine Bange, wir beten jeden Sonntag für Gottesdienst, dass es gelingt, dass wir auf Gottes Wort hören, auf Jesu Botschaft für unser Leben. Das soll auch heute so sein. Ja, wir leben in wilden Zeiten, habe ich das tituliert. Warum, sage ich gleich. Und in, ich will nicht sagen bewährter Tradition, aber wir haben das ja schon mal gemacht. Vor 2 Jahren habe ich den Manfred mal gebeten, mal eine Dialogpredigt mit mir hier auch zu halten. Wir sind so ein bisschen im Gespräch, aber ich kann Sie beruhigen, das ist jetzt kein lockeres Gespräch, sondern wir wissen ungefähr, wo wir hinkommen. Wir wissen noch nicht wann, aber wir schlängeln uns jetzt mal dadurch den Text und durch die Botschaft. Ja, wilde Zeiten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir leben in unruhigen Zeiten, wie hieß es eben in dem Eingangsspruch? Schlimmen Zeiten, ne? Nach Hoffnung für alle. Wilde Zeit ist vielleicht nicht biblisch, aber es drückt so ungefähr das aus, was so in meinem Kopf, in meinen Gedanken vorgeht. Wie sieht es bei dir aus, Manfred?
Ja, also absolut, wenn man sich so die Nachrichten anguckt, Krisen, Kriege, Katastrophen, auf der einen Seite Ampelchaos, Klimawandel, also man ist immer mittendrin in diesen wilden Zeiten und ich muss sagen, es ist manchmal schon was für hartgesotten, also ich finde es sehr anstrengend und Ruhe und Entspannung sehen für mich echt anders aus.
Ja, genau, und wir denken vielleicht mal dran, dass diese militärische Spezialoperation, wie das hieß, jetzt seit 2 Jahren und 8 Monaten läuft und ich weiß nicht, wie viel 100.000 Tote gefordert hat, wir denken an fast 10 Monate Israel-Gaza-Konflikt, das taucht immer wieder in der Sommerbibelschule auch auf, jetzt nicht als Hauptthema, aber unterschwellig ist es da. Ich kann Sie, euch immer nur ermutigen, auf den 7. Oktober 2023 zurückzuschauen, weil das ist der Initiator, der Auslöser für diesen Konflikt. Es geht nicht darum, was Israel falsch macht, sondern es geht auch immer um einen Terrorakt, bei dem über 1.000 Menschen entführt wurden, von denen immer noch über 200 nicht zurückgekehrt sind. Vergessen wir das bitte schön nicht. Wahlkämpfe hattest du eben angesprochen, wer den Blick über den Teich wagt in die USA. Ein Wahlkampf, wir Europäer aufgeklärt würden, nur den Kopf schütteln. Das sind sehr skurrile Diskussionen, die da geführt werden. Ja, Trendmeldung, wo steht die AfD von Woche zu Woche? Alle gucken drauf, wie auf diesen großen Elefanten, der im Raum steht und keiner wagt, ihn anzusprechen. Mein Eindruck, wir haben es ein bisschen verlernt in unserer Gesellschaft, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, gemeinsam zu gucken, wo liegt denn der Hase im Pfeffer, gemeinsam Entscheidungen zu fällen und diese Entscheidungen dann auch dazu zu stehen und sie gemeinsam dann auch umzusetzen. Und die Bereitschaft, gefällte Entscheidungen dann anzuerkennen, zu sagen, okay, das haben wir jetzt mal so entschieden, beschlossen, das leben wir jetzt auch mal eine gewisse Zeit, die geht zurück. Stattdessen wird immer wieder hinterfragt. Mit fadenscheinigen, schnell dahergezogenen Argumenten. Und wir nehmen uns oft nicht die Zeit, die Position des anderen, der anderen auch mal zu durchdenken. Was motiviert denn den anderen? Was drückt ihn? Und die Bereitschaft schwindet ein wenig, Dinge sachlich zu sehen, zu betrachten. Und stattdessen wird dramatisiert, polemisiert. Und wer in die Sprache reinguckt, da findet er nette Beispiele. Ne?
Ja, das stimmt schon. Also ich bin Sprachler, ist vielleicht schon aufgefallen. Und für mich ist natürlich Sprache auch so ein Transportmittel. Und was ich so mitkriege, ist schon dieses Dramatisieren. Und wir haben 3 Folien mitgebracht, wo wir es ein bisschen erläutern möchten. Erste Folie, da geht es um die Börse. Wenn man das so sieht, also mich hat es doch ein bisschen umgehauen. Wirf mich zurück, ist jetzt kein direktes Trauma, aber so ein bisschen die Schulzeiten. Was ist das für eine Zahl mit so vielen Nullen? Es sind wohl Billionen.
Billionen, ja, und zwar deutsche Billionen, nicht amerikanische Billions, sondern Billionen. Die sind futsch. ja, hätten wir uns alle viel Pizza für kaufen können.
Ne? Ja, also jede Menge. Ne? Also auch für die Gemeinde vielleicht, also sind wir ja. Ja. Also ich finde es schon Hammer, so eine Zahl einfach mal so zu publizieren, das schockiert schon. Und wenn man dann denkt, gut, was wir an unseren Sohn an Taschengeld weitergeben, du musst dann schon schlucken, das sind deutliche Unterschiede. Aber er ist nicht hier und er hört nicht zu, das ist gut. Dann haben wir noch eine andere Folie. Das ist jetzt sozusagen zu Ende Olympia. Viele haben es sicher geguckt. Und ich finde das Hammer, so beim 100-Meter-Finale, das war so das Highlight schlechthin. Und dann kommt es zu so einer Situation, ein Tausendstel Drama. Kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen, wo da der Unterschied ist. Ich denke mal, Pinocchio hätte mit seiner langen Nase wahrscheinlich Gold gekriegt, aber der ist nicht angetreten. Also wie kriegt man da das hin, dass man dann wie der, ich glaube, Lyle oder so ähnlich hieß er, dann mit einer Tausendstel Sekunde gewonnen hat. Ein echtes Drama wird das formuliert. Ich finde es persönlich eigentlich schade, weil warum soll nicht mal zwei eine Goldmedaille kriegen oder drei, wäre mal was Neues. Aber gut, ich habe da nicht so mitzureden. Aber da denke ich mir auch, da wird schon dramatisiert und ist ein bisschen schade. Aber das ist unsere Welt, in der wir leben, in der wir leben. Da sind also wirklich Tausendstel Sekunden relevant für ganz, ganz wichtige Dinge. Und dann noch ein Foto, da geht's um einen Horrorhaarschnitt. Finde ich auch ein bisschen arg formuliert, also bitte jetzt nicht mich angucken oder so, aber also klar, er hat seinen Kindern die Haare geschnitten, aber so schlimm kann es auch nicht gewesen sein. Ne? Also ich meine, es ist ein Mann, der ist Schauspieler, hat viel Geld und wie schon gesagt, es gibt gute Therapeuten, die kriegen das wieder in den Griff, aber das so zu formulieren, Horrorhaarschnitte, finde ich schon ein bisschen arg. Und insofern merkt man das dann schon in der Sprache, so dieses lockere, leichte fehlt so ein bisschen. Oft sind so die Schlagzeilen, die man dann lesen muss und da ist also viel Drama drin, viel dramatisiert.
Und das ist nicht nur Bildzeitung, was wir hier jetzt mal wahllos zusammengestellt haben. Ja, ich bin mal gespannt, was so die Sprach- und Gesellschaftsforscher, die Soziologen in 30, 40 Jahren sagen zur Sprachentwicklung in den 20er, 30er Jahren dieses Jahrtausends. Vielleicht bin ich dann aber auch gar nicht mehr da, dann bin ich knapp 100 oder gut 100. Schauen wir mal. Ja, aber wie geht es euch, wie geht es dir, wie geht es Ihnen damit? Empfinden Sie das auch so? Empfindet ihr das auch so? Oder ist das nicht euer Thema? Viele von uns gucken ja gedanklich, sorgenvoll in die Zukunft, in die eigene Zukunft, aber auch das, was das Umfeld betrifft. Aber es gibt auch andere Menschen, die blenden das komplett aus. Sie leben so, ich sage jetzt mal flapsig, in den Tag hinein. Die berührt das nicht so sehr. Die lassen sich dadurch nicht runterziehen.
Ja, also mich berührt das total. Ich bin dann immer betroffen. Ich denke mir dann, Betroffenheit ist zwar gut und schön, aber bei manchen Leuten ist es so, wenn denen was nicht passt, dann wird protestiert und prozessiert. Also ich habe jetzt heute Morgen leider meinen Kleber vergessen, sonst hätte ich euch mal zeigen können, wie das funktioniert, protestieren. Aber wollen wir jetzt nicht gleich in die Tat umsetzen. Aber es ist tatsächlich so, wenn unliebsame Entscheidungen da sind, dann wird sofort hinterfragt, werden Urteile sozusagen gesprochen und die auch wieder hinterfragt. Jeder Streit um die Höhe des Gartenzauns geht manchmal hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das finde ich dann schon so ein bisschen bedenklich. Oder ich sage nur Ampel. Da brauchen wir jetzt gar keine Sätze verlieren. Also dieses Gezerr und Gemache, das finde ich schon sehr, sehr anstrengend. Und die Regeln des Miteinander, die treten für mich immer mehr außer Kraft.
Also mich da macht dieses komische Miteinander, diese wilden Zeiten eigentlich ziemlich betroffen. Mich bedrückt sowas. Wie sieht es bei dir aus? Blendest du es aus? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich kann nur sagen, in Kurzform Dito. Also als leidenschaftlicher Harmoniemensch kann ich da natürlich nur schwer mit umgehen. Immer dieses Hauen und Stechen. Sowas wie Streitkultur ist ein schönes Wort, ne? Aber das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und von wegen Hakuna Matata oder so.
Ja, und wenn dann noch im eigenen Leben Veränderungen dazukommen, dann kommen ganz andere Fragen hoch. Wie ändert sich mein Berufsbild? Was macht meine Gesundheit? Ich bin ja jetzt in dem Alter, wo das ein oder andere Zipperlein hochkommt. Was machen die Kids, die eigenen? Sind sie auf einem guten Weg? Haben wir alles getan, was wir tun konnten? Finden sie ihren Weg, idealerweise auch den Weg mit unserem Herrn? Oder gehen sie ganz andere Wege? Wie sieht's mit der Gesundheit unserer Eltern aus? Kommen die klar? Sind sie weiter weg? Kann ich sie unterstützen? Und da sind uns oft dann auch die Hände gebunden, weil wir die Zeit, die Möglichkeit nicht haben, so zu unterstützen, wie es vielleicht gut und angemessen wäre. Fragen über Fragen. Und die Antworten, die wir gerne hätten, die bleiben dann aus. Es wäre schön, wenn wir so einen Blick in die Zukunft, in die eigene Zukunft werfen könnten und da wissen würden, was kommt denn morgen, nächste Woche, nächsten Monat. Unsere Wirtschaftsunternehmen, die leisten sich ja Berater, Unternehmensberatungen für diese großen Fragen, die Regierung genauso, die Wirtschaftsweisen, damit man nicht auf einen falschen Kurs kommt. Den Börsencrash haben sie leider nicht vorausgesehen, insofern ist das mit der Weisheit wohl ein bisschen begrenzt. Aber diese langfristigen Entscheidungen, da holt man sich gerne Ratschlag.
Tja, also im persönlichen Bereich ist es natürlich schwieriger. Ich weiß nicht, wie Sie, wie ihr den Blick in die Zukunft gestaltet, an was ihr euch so orientiert. Horoskope hatte ich ja schon, taugt nicht viel. Blick in die Glaskugel, da hätte ich sogar was. Also, beziehungsweise Kai besitzt sowas. Und man sieht schon an dem Bild den netten jungen Mann, der da durchguckt, den kenne ich irgendwoher, aber na, egal. Auf alle Fälle, es wird verschwommen, es wird so ein bisschen ja trübe. Man hat nicht so den klaren Blick, den man eigentlich bräuchte.
Du siehst anders aus, Manfred, eindeutig.
Okay, ja. Ja. Hoffentlich weiser, als ich in Realität bin, aber macht ja nichts. Auf alle Fälle, wir wollen wissen, was auf uns zukommt. Ist eine ganz natürliche Reaktion. Und wir wollen uns natürlich einstellen darauf. Und dieser Wunsch ist sehr stark, diese Zukunft. Wie wird die wohl sein? Was kommt auf uns zu? Aber ist klar, also mit Horoskopen und mit dieser Glaskugel, das klingt schon so ein bisschen nach Stammtisch. Wir haben zwar hier so ein Bistro-Stammtisch, aber so weit soll das nicht gehen. Wir sind ja im Gottesdienst. Und insofern geht der Blick jetzt woanders hin. Die Bibel schildert nämlich an sehr vielen Stellen, wie dieser Blick in die Zukunft sein kann. Und da haben wir zum Beispiel die Propheten, die von Gott den Auftrag bekommen haben, eine Botschaft weiterzugeben an Gottes Volk, an Menschen. Und das war nicht oft eine einfache Botschaft. Also als Prophet hat man sich auch manchmal ein bisschen, ja, muss man gucken, dass man schnell die 100 Meter läuft, weil das, die Leute fanden das nicht toll, was sie manchmal gesagt haben. Aber es ist so, Gott legt den Propheten das sozusagen aufs Herz, sagt es meinem Volk und das haben sie dann auch weitergegeben. Und da wusste das Volk auch, wo es lang geht. Und es gibt Prophetien, die so die großen Linien zeichnen für ein ganzes Volk, aber es gab auch wirklich Prophetien für einzelne Personen, die damals mit dabei waren.
Ja, und mir ist in dem letzten halben Jahr, ja, 4 Monate, ein Text des Alten Testamentes mehrfach über den Weg gelaufen. Also A, lese ich immer mal in der Bibel. Dann ist es auch über 2 andere Aspekte reingekommen. Ich denke, warum schon wieder genau diese Stelle? Und die ist hängen geblieben. Und da dachte ich, die nehmen wir mal als Text für heute. Das ist eine Stelle aus dem Alten Testament, dem 2. Buch Könige, und dort geht es um den König Hiskia. Ich lese das mal zur Einstimmung, ein paar Verse aus dem 18. Kapitel. Im 3. Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König von Juda, Nordreich, Südreich. Ne? Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Angela Merkel, glaube ich, 16 Jahre, Hiskia 29. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote. Und der Herr war mit ihm und alles, was er unternahm, gelang ihm. Ja, das war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir blenden mal komplett für heute aus, in welcher Zeit Hiskia gelebt hat, wer das wissen will, der darf gerne mal reinschauen. Das sind sehr politisch, sehr bewegte, kriegerische Zeiten. 2. Buch Könige, 18. Kapitel. Das spielt für heute gar keine Frage. Dieser König erkrankt im Alter von knapp 40 Jahren, also da hat er dann die Hälfte seiner Regierungszeit, und eine Prophezeiung Gottes erreicht ihn. Nicht durch ein Traumbild, durch eine Inspiration oder eine Erscheinung, ein Engel, nein. Der große Hofprophet seiner Zeit, Jesaja, kommt in den Königspalast und spricht zu ihm. Und diese Worte finden sich sowohl im 2. Buch Könige als auch im Prophetenbuch Jesaja fast wortgleich. Hier lesen wir jetzt den Abschnitt aus dem Könige, aus dem 20. Kapitel.
Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Hiskia aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr.
Ja, der eine oder andere von uns kennt diese Geschichte Nordreich und Südreich, diese Chronologie der Könige im Nordreich und im Südreich, die dann immer auch im Konflikt miteinander stehen. Im Nordreich, die Könige gehen fast immer eigene Wege. Und im Südreich ist es so ein Auf und Ab. Manche Könige folgen Gottes Wort, andere gehen eigene Wege. Und die Situation in Juda ist dann auch immer ein Spiegelbild dieses Verhältnisses zu Gott. Das ist so ein bisschen, naja, eine Räubergeschichte, kann man fast sagen. Langweilig wird's dort nicht. Und die Propheten, die haben diese undankbare Aufgabe, den jeweiligen Königen auch zu sagen, was ansteht, Gottes Botschaft weiterzugeben. Und das ist dummerweise nicht das, was im Mainstream so gedacht, gesagt wird, dass man normalerweise so denken und entscheiden würde. Kennen wir das nicht? Biblische Botschaft, biblische Wahrheit, Regeln, die Gott uns auferlegt, entsprechen nicht mehr unserem heutigen Zeitgeist. Sie werden hinterfragt, sie sind von gestern. Das heißt, ich muss mich nicht mehr danach orientieren, danach leben. Sie sind veraltet. Prophetien sind oft eine Mahnung und sie sind nicht immer positiv. Und hier zu König Hiskia, der todkrank auf seinem Lager liegt: Mache dich und dein Haus bereit, du wirst sterben. Bald, sehr bald. Hiskia weiß um den guten Draht seines Propheten, seines Hofpropheten zu Gott, und auf dieses Wort ist Verlass. Und die Botschaft ist für ihn wie ein Schock. Klar, das weiß er auch. Gehen müssen wir alle, sterben müssen wir alle, irgendwann. Aber jetzt doch noch nicht. Ich gehe mit einer Lappalie zum Arzt oder ins Krankenhaus und der leitende Arzt sagt mir: Das sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt kein Arzt, vermutlich würde ein Arzt das ein bisschen weicher verpacken. Er will ja nicht den Mut nehmen, er würde sich nicht genau festlegen. Aber ich spüre das. Und meine Frage, wenn ich sie konkret formuliere, wie lange habe ich denn noch, würde er vielleicht beantworten: Ein paar Monate, ein Jahr, vielleicht etwas länger. Bei entsprechendem Verhalten, guter Ernährung, viel an die Luft, vielleicht auch zwei. Oder würde sagen: Wir haben eine neue Medikation, es gibt neue Therapiemöglichkeiten, es gibt auch immer medizinische Wunder. Sie sollten die Hoffnung also nicht aufgeben. Alles etwas weich, wie sage ich es meinem Kinde. Die Hoffnung soll man nicht nehmen. Aber hier Jesaja.
Tja, bei Jesaja klingt es ganz anders. Glasklar, ohne Wenn und Aber, ohne Begründung warum. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist natürlich sicher ein Schock für Hiskia. Auf der einen Seite hört er, bereite alles vor für deinen Abschied, aber denkt sich: Meine Güte, was war vorher? Was habe ich nicht alles für Gott getan? Was war da nicht schon gut, dass ich gemacht habe? Und jetzt plötzlich todkrank, Schicht im Schacht, Ende Gelände. Ich denke, damit kämpfen wir auch häufig, wenn man sich denkt: Meine Güte, habe doch ein ganz gutes Leben geführt, das wird noch eine Weile gut gehen. Aber im Endeffekt ist es immer die Entscheidung Gottes. Natürlich können wir sagen, er beschützt uns, aber seine Pläne sind höher als unsere. Und da ist natürlich für jeden die Frage heute: Hast du dein Haus vorbereitet?
Ja, irgendwann haben wir vielleicht alle dieses Alter, sind lebensmüde im positiven Sinne, weil wir alles gesehen, erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht sind wir aber auch lebensmüde im Sinne von müde, weil uns eine Krankheit, eine Beeinträchtigung so stark dann auch belastet, dass wir sagen, der Tod ist auch eine Form der Erlösung, gezeichnet von körperlichem Leid und Schmerzen. Unterschiedlich. Aber hier so mitten aus dem Leben gerissen werden, bei Hiskia mit Vorankündigung, aber genauso überraschend für ihn, viel zu früh. Ich, für meine Person, muss sagen, ich bin nicht bereit. Wenn der Jesaja nachher, wenn ich nach Hause gehe, meinen Weg kreuzt und sagt, Kai, morgen abtreten, nee, ich bin nicht vorbereitet, ganz ehrlich. Gedanklich bin ich noch nicht so weit. Hab zwar 2/3 meines Lebens rum, aber dass ich mich mit dem eigenen Tod befasse, noch nicht. Bei dir, Manfred?
Ich muss zugeben, da fragst du den Falschen. Also ich mit meiner Aufschieberitis bin noch nicht so weit gekommen. Es gibt sich alles für tolle Dokumente, die man schon im Vorfeld machen kann. Ich meine, ich bin so wie der Kai, so im 2. Drittel oder sagen wir dann 3. Viertel, ist egal.
Aber wird ja nachgespielt. Ne?
Ja, genau. Ich hoffe immer so auf eine Verlängerung. 11-Meter-Schießen ist blöd, aber eine Verlängerung, warum eigentlich nicht? Und das ist eben, da muss man sich schon Gedanken machen, gebe ich zu. Also ich stehe ganz in enger Verbindung zu meiner Hausärztin, die gibt mir immer Tipps und Ratschläge und sagt, wie es aussieht, ob ich mich vielleicht ein bisschen verbessern kann, meine Performance.
Hiskia hier an dieser Stelle ist jedenfalls nicht bereit. Und er hat eigentlich noch Großes vor und er weiß, was Gott prophezeit, das sagt er nicht so dahin, sondern das gilt und das wird passieren. Das ist kein so dahergesagtes Wort, das ist Realität. Eigentlich bin ich, Hiskia, schon tot. Und er weint bitterlich, betet und schreit zu Gott. Wir hören noch ein paar weitere Verse.
Als aber Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm. Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am 3. Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und deines Knechtes willen David.
Das ist doch, wenn wir uns das mal vorstellen, was hier passiert, das ist doch Wahnsinn, unglaublich. Gott lässt sich umstimmen, direkt, in Minuten. Und er sagt, ich habe dein Gebet gehört. Ich will dich gesund machen und am 3. Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Mal kurz ein Blick auf den Jesaja, der das hier weitergeben muss, den Propheten Jesaja. Der ist noch keine 100 Meter entfernt, hat gerade das Gemach, dieses Schlafzimmer von dem König verlassen. Und da bekommt er eine genaue, gegenteilige Prophezeiung von Gott. Wenn ich Jesaja wäre, ich an seiner Stelle, ich würde sagen, na was denn nun? Links oder rechts? Kannst du es dir nicht mal überlegen? Einfach so deine Meinung komplett um 180 Grad ändern? Vielleicht würde ich auch denken, wie stehe ich denn jetzt da als Prophet? Eben sage ich dies und 2 Minuten später das komplette Gegenteil. Aber um Jesaja geht es dir ja nicht, ne?
Ja. Also die Geschichte kenne ich so ein bisschen, ihr vielleicht auch. Stichwort Jona. Der hatte Ninive ja auch die Zerstörung prophezeit. Und als sie nicht hören wollten, hat er sich einfach mal genüsslich hingesetzt, so ein bisschen Ausblick gehabt und dachte, okay, jetzt geht die Post ab, jetzt geht's denen ganz schön ans Leder. Und was dann passierte, war nichts. Einfach so.
Ja, aber diese Prophezeiung, die Jesaja hier spricht, die ist rund. Am 3. Tage wirst du auf eigenen Beinen stehen, fest im Leben. Ja, es wird dann 38, 39 Jahre sein. Du wirst in den Tempel gehen. Das heißt, deine Krankheit ist so geheilt, dass du auch kultisch rein bist. Du bist also an Körper, Seele und Geist komplett wiederhergestellt. Und das macht dem Hiskia natürlich Mut und es gibt Hoffnung und Zuversicht. Gott hört Gebet, Gott erhört Gebet und er lässt sich umstimmen. Eine gefällte Entscheidung nimmt er zurück, direkt. Und es geschieht. Und Hiskia lebt weitere Jahre, gestaltet, entscheidet und er geht, so meine Überzeugung, weiterhin ganz bewusst und neu mit seinen geschenkten Lebensjahren um. Er macht nicht alles richtig im Folgenden, das machen wir auch nicht, aber er hat das klar im Blick. Gott hat mir weitere 15 Jahre geschenkt. Ganz egal, wie verfahren und hoffnungslos wir unsere Situation im Leben wahrnehmen, empfinden, wie unsicher wir sind weil wir einen Weg suchen und nicht finden, weil Türen zugehen, weil kein Weg erkennbar ist, kein Ausweg aus der Krankheit. Medizinische Diagnose ist klar, trotzdem können wir immer wieder neu beten, zu ihm beten, darum bitten, dass er Heilung schenkt, Wege zeigt, Wege aufzeigt. Es ist kein Automatismus. Ich bete und werde geheilt. So einfach ist Gott nicht. Aber wir sehen hier, Gott hört Gebet. Er tut Wunder. Und vielleicht passiert diese Heilung in einer anderen Art und Weise, wie wir uns das gerne wünschen. Aber Gott greift ein. Wo haben wir angefangen? Wir leben in wilden Zeiten.
Ja, das war so unser Ansatz. Solche Zeiten fordern uns natürlich auch heraus. Es gibt keine einfachen Lösungen, die man sich vielleicht wünschen würde. Und das alles kann uns ja beschäftigen. Manchmal lähmt es auch so ein bisschen, kann uns sogar die Hoffnung rauben. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist jetzt keine coole Idee. Und sich von diesen Themen auffressen lassen auch nicht. Ist schließlich alles eine Frage der Perspektive. Wie antwortet der bekannte Philosoph Snoopy auf den Satz von Charlie Brown? Eines Tages werden wir alle sterben. Snoopy, sicher, aber an allen anderen Tagen nicht.
Ja, an allen anderen Tagen nicht. Denn Gott schenkt uns Lebenszeit. Er schenkt dir, er schenkt mir Lebenszeit, jeden Tag neu. Er schenkt uns Zeit, hier dem Hiskia, aber genauso auch uns. Und er bewirkt auch in unserem Leben Führung und Wunder. Nutzen wir, gestalten wir also diese geschenkte Zeit in unserem Leben, deine Lebenszeit, meine Lebenszeit, bewusst jeden Tag neu, jeden Tag neu. Denn jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Achte es nicht zu groß, achte es nicht zu klein. Dass du, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, dass wir aufgestanden sind, dass wir hier angekommen sind, ist Geschenk Gottes. Dass du lebst, ist Geschenk Gottes. Gott schenkt dir Zeit, seine Zeit in deinem Leben, weil du ihm wertvoll bist. Er schenkt dir Zeit für dich, Zeit für andere. Er schenkt dir Zeit, um Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Er schenkt dir Zeit zum Wachsen, zum Heilen und zum Heilwerden. Er schenkt dir Zeit, um ihn kennenzulernen und ihn hier auf der Erde auch zu ehren. Gott schenkt dir seine Zeit, damit wir seine Botschaft weitergeben. Herr, hab du Dank für Lebenszeit, die du uns schenkst. Du hast jeden von uns in der Zeugung einen Lebensweg bereitet. Du hast uns begleitet durch unser Leben bis hier heute. Du schenkst uns weitere Lebenstage, Lebenswochen, Lebensjahre. Und ich möchte dich bitten, dass wir das immer wieder neu uns vergegenwärtigen. Es ist geschenkte Zeit und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst, immer wieder das auch ganz bewusst zu leben. Die Tage nicht dahin fließen zu lassen, sondern bewusst das zu genießen, wahrzunehmen. Geschenkte Zeit, damit wir leben. Für uns und für dich, damit wir dein Wort hören, dein Wort weitergeben. Uns zur Kraft und Stärkung auf dein Wort hören und dich loben und preisen in der Welt. Denn du bist der Herr, der Einzige, der Allmächtige. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Achte es nicht zu groß, achte es nicht zu klein. Amen.